Wir haben gerade schon drüber gesprochen, du darfst alles korrigieren, was falsch war im Einspieler.
Wie viel Zeit habe ich? große Worte, großes ja. Lob, schwer zu ertragen, aber ich lasse es erstmal so stehen.
Aber ich habe das Lachen gesehen bei der Kontaktliste im Telefon. Stimmt das etwa nicht?
Weiß ich nicht.
Da übt er sich in Bescheidenheit, ich verstehe. Aber auf einen Punkt in diesem Einspieler möchte ich doch nochmal eingehen. Und zwar wurde gerade diese Geschichte mit David Bowie angerissen. Du solltest an dem Album Heroes mitwirken. Das ist dann aber doch nicht zustande gekommen. Kannst du uns erklären, warum?
Eigentlich ist das ein Geheimnis, nicht so ganz aufzuklären, weil David ja jetzt nicht mehr unter uns ist. Ich hatte über die Jahre immer noch die Hoffnung, dass wir uns irgendwann persönlich treffen und dann auch darüber noch sprechen. Also die Geschichte, um sie kurz abzuhandeln, war so: Irgendwann im Sommer 1977 klingelte mein Telefon und es war eine Frau am Apparat und stellte sich vor als Mitarbeiterin von David Bowie. Und erklärte kurz das Ansinnen, ob ich Interesse hätte, in Berlin an seinem Album mitzuwirken. Ich habe erst mal gesagt, ja, das klingt sehr interessant und am besten spreche ich mal mit David darüber. Und dann rief mich David Bowie an und wir haben uns ganz lange, daran kann ich mich noch gut erinnern, sehr enthusiastisch über Musik unterhalten, über das, was ich mitbringen kann, was ich machen kann. Und dann rief mich als Nächster an ein Manager von David Bowie, der mit mir über Geld reden wollte, über Verträge und so weiter. Und irgendwie da habe ich da ganz flapsig reagiert und gesagt, ja, die sollen sich gar keine Sorgen machen. Das war auch tatsächlich meine Einstellung. Wenn die Musik gut ist, dann klappt das alles, dann wird das gar keine Probleme geben. Und so habe ich ja auch mit meinen anderen Musikern immer gearbeitet. Also da mussten keine Anwälte irgendwelche Verträge aufsetzen, sondern da vertraute man einander und hielt auch Wort. Das muss den Manager irgendwie irritiert haben. Jedenfalls als Nächster rief mich wieder eine andere Frau an und teilte mir mit, dass David Bowie seine Meinung geändert habe. Ich würde also nicht mehr benötigt im Studio. Da war ich zwar sehr überrascht, hatte aber auch keinen direkten Kontakt zu David Bowie und war irgendwie ein bisschen verwundert, aber ich habe es halt so hingenommen. Und das muss so Anfang 2001 gewesen sein, las ich dann in einem Interview oder in mehreren Interviews, die David Bowie gab. Da sprach er über seine Berlin-Zeit und dass er auch Michael Rother eingeladen hat, mitzuwirken. Aber der hat seine Einladung leider turned me down, also abgeschlagen.
Also die umgekehrte Geschichte.
Ja, und irgendwie denkt man darüber natürlich nach, wie passt das zusammen? Eine sehr plausible Erklärung ist für mich die, dass in seinem Umfeld sich einige, die für auch das Geld verantwortlich waren, Sorgen machten. Denn seine Entwicklung in den 70ern hin zu diesen experimentelleren Klängen waren kommerziell ein Desaster. Also die Verkaufszahlen gingen sehr stark nach unten und könnte mir gut vorstellen, und das würde mir auch mir einleuchten, dass sich jemand echte Sorgen gemacht hat, wenn da jetzt noch so ein weiterer verrückter Deutscher mitmischt und David beeinflusst, noch mehr zu riskieren, dann sind sie bald alle arbeitslos.
Jetzt haben wir nur einen berühmten Namen gerade mit einer längeren Geschichte verknüpft, erstmal angeführt, aber wenn man über dich recherchiert, das wird beim Einspieler auch deutlich geworden sein, das ist wirklich ein bisschen wahnsinnig, wie viele prominente, popkulturell relevante Namen doch auch auftauchen. So viele Bands halten neu für eine der wichtigsten Bands aller Zeiten. Du hast vorhin gesagt, solche großen Worte sind schwer zu ertragen. Geht dir das bei diesen Worten jetzt auch wieder so?
Naja, man muss wissen, dass ich auch andere Zeiten erlebt habe, nicht? Und in den 70er Jahren, speziell jetzt mit dem Projekt Harmonia, gab es kaum Interesse von der Öffentlichkeit. Die Fans stürmten auch nicht gerade in unsere Konzerte, im Gegenteil. Ich habe auch so eine künstlerische Überlebensstrategie entwickeln müssen. Und die konnte nur lauten, man muss sich möglichst unabhängig machen von Kritik, um weitermachen zu können. Und in demselben Atemzug, wenn man Einflussnahme oder Lob oder Kritik zurückweist, dann heißt es auch, man muss auch Lob relativ akzeptieren und darf das nicht eins zu eins nehmen. Und so ist das halt. Großes Lob ist natürlich viel besser zu ertragen als Verachtung und Zurückweisung, was Harmonia in Deutschland tatsächlich anfangs erlebt hat.
Auch wenn du über diese Zeiten gerade gesprochen hast, ist das ganz interessant, denn viele Jahre später gibt es eben Neuauflagen von den Alben. Du spielst wieder alte Sachen live vor großem Publikum und Krautrock ist gerade wieder schwer angesagt. Wie erklärst du dir das?
Es war halt eine Zeit großer Veränderung und großen Mutes, neue Schritte zu wagen. Aus meiner Beobachtung ist nicht jedes Jahrzehnt so erfüllt mit diesem Gefühl des Wechsels und des Aufbruchs.
Jetzt könnte man ja meinen, dass Neu und Harmonia noch mehr Menschen in Manchester ein Begriff ist als zum Beispiel in Berlin. Warum funktioniert denn diese Musik international so gut?
Das stimmt schon. Die englischen Musiker, nach der anfänglichen Irritation, die es in den Medien gab, in England speziell, die einerseits zwar schon zur Kenntnis nahm, dass da Interessantes passierte, aber doch nicht nur glücklich waren, dass sich jemand unabhängig machte von der angloamerikanischen Musiktradition. Und da mischte sich dann sowas wie Neid oder jedenfalls negative Gefühle mit Bewunderung. Viele englische Musiker haben viel früher als und auch viel zahlreicher als in Deutschland diese Ideen aufgegriffen und versucht, in ihre Musik zu integrieren. Also das ist schon international eine ganz andere Wahrnehmung, die schon seit mittlerweile über 20 Jahren passiert. Und in Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht kenne ich die Musiker nicht, vielleicht gibt es sie und sie sind nur nicht so erfolgreich und reden in Interviews nicht darüber.
Du lebst und arbeitest seit 1973 in Forst, ein kleines Örtchen im Weserbergland. Dort in diesem Fachwerkgehöft in Forst steht ja unter anderem der Fairlight CMI, der erste digitale Synthesizer mit Sampling-Technologie. Der stammt aus einer Zeit, in der man für ein Instrument so viel Geld ausgeben musste wie für ein kleines Haus. Wenn du mitbekommst, wie einfach es Musiker heute haben, Sampling geht mit ein paar Klicks am Laptop. Wem findest du das?
Heutzutage haben Musiker andere Hürden, die sie nehmen müssen. Wir haben damals sehr wenig Instrumente gehabt, sehr wenig Klangmaterial und haben deshalb vielleicht auch unsere Fantasie mehr einsetzen müssen. Heutzutage glaube ich, aufgrund des riesigen Angebots an Klängen und an Spieltechniken ist es noch viel wichtiger geworden, sich immer wieder daran zu erinnern oder darüber nachzudenken, was man als Künstler eigentlich erreichen will. Was für eine Handschrift will ich entwickeln? Es wird so viel Klangmaterial angeboten, dass man im Grunde endlos musizieren kann. Ob man damit eine besondere Tiefe erreicht oder eine besonders originelle Handschrift, das ist wieder eine ganz andere Frage. Und das ist, glaube ich, das, was heutzutage Musiker vor Rätsel stellt.
Die Musik von Neu stammt ja aus einer Zeit, in der Leute Platten gesammelt haben und selten Bootlegs hinterhergejagt sind. Heute lässt sich eine ganze Ära ganz problemlos bei Spotify nachhören. Ist das schade oder eigentlich ganz praktisch?
Also ich habe letztens mal eine Abrechnung bekommen und auch in meinen Abrechnungen ist das eine Frechheit, finde ich, dem gegenüber dem Schöpfer, dem Urheber, dem allen Beteiligten, was an Honorar da zustande kommt. Also deswegen Spotify, ich verstehe das, es ist wunderbar, mit einem Handgriff ist alles aufrufbar, aber wenn man eine gewisse Verantwortung gegenüber den Urhebern empfindet, sollte man, glaube ich, lieber andere Quellen benutzen.
Du spielst nun morgen live in Leipzig. Auf dem Programm stehen Stücke von Neu und Harmonia, aber auch aus deinem Solo-Repertoire. Kann man sich denn als 65-Jähriger noch mit den Ideen identifizieren, die man Anfang 20 hatte?
Das ist eine interessante Frage. Es ist ja keine Nostalgie-Show, das muss ich immer wieder betonen. Ich glorifiziere keine vergangene Zeit, in der alles besser war, sondern ich nehme mir die Freiheit, diese Ansätze, diese Gedanken, mit denen wir damals gearbeitet haben und die wir entwickelt haben, in einen heutigen Kontext zu bringen. Also mit meinen heutigen Überlegungen über Musik, wohin ich möchte, zu verbinden und ich nehme mir einfach alle Freiheiten und schaue nach vorn und natürlich ist die Vergangenheit allgegenwärtig und ich muss mich auch nicht wirklich von Neu oder Harmonia oder meinen Solo-Sachen distanzieren. Da mangelt es vielleicht an Selbstkritik, aber so ist das.
Michael Rutter ist zu Gast bei Detektor FM. Er hat bei Kraftwerk Neu und Harmonia gespielt. Morgen spielt er sowohl Werke seiner Bands als auch Solomaterial im UT Connewitz in Leipzig. Am Montag spielt er dann in der Volksbühne in Berlin. Michael, es ist sehr, sehr schön, dass du da warst.
Ich danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.